Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der Februar-Ausgabe der Gemeinschaftssendung des Funkforums. Gabi Mese begrüßt Sie aus dem Neumarter Rundfunk. Auch diesmal gibt es eine Reihe von Beiträgen aus Bukarest, Temeswar, Fünfkirchen und Neumarkt. Hier die Themen: Fasching im Banat, Wanderschlüssel, 300 Jahre Ansiedlung der Deutschen in Ungarn, auf den Spuren der Vorfahren, die Familiengeschichte des in Medias lebenden Architekten Lutz Konnert und die Charta von Venedig wurde vor 60 Jahren unterzeichnet. Das sind unsere Themen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Bleiben Sie dran. Die abendländischen Kulturen feierten bis am Dienstag, dem 13. Februar, die Faschingszeit. Die lustige fünfte Jahreszeit erreichte am Wochenende davor ihren Höhepunkt und Faschingsveranstaltungen fanden auch bei den deutschen Gemeinschaften im Banat statt. Astrid Weiß besuchte am Samstag den großen Maskenball in Reschica, Adi Ardelan die Faschingsball in Buziaj sowie in Neuarad.
Die deutschen Jugendtanzgruppen aus dem Verwaltungskreis Temes feierten ihren Faschingsball am Samstagabend gemeinsam mit den Mitgliedern des Deutschen Forums in Buziaj und der Erwachsenen-Tanzgruppe Banater Kranz aus Temeswar im Parkhotel in Bad Buziaj. DJ Roberto legte Musik auf und die Masken marschierten ein und aus. Veranstalter des Faschingsballs waren die Vorsitzende des Deutschen Forums Buziaj, Edda Kurz, gemeinsam mit ihrer Tochter und Jugendreferentin Anka Mikluza-Herbey, beide als Mexikaner verkleidet.
Heute findet unser Faschingfest statt. Wir haben über 200 Teilnehmer. Es sind Gruppen aus Groß-Sant-Nikolau, Csenád, Hatzfeld, Buziaj, Temeswar, also von überall. Wir feiern heute den Fasching, ein Maskenball. Und das ist sehr gut angenommen worden. Wir haben 55 Masken und natürlich gibt es auch Preise.
Ja, genau. Also jeder, der wollte, konnte sich praktisch im Vorfeld einschreiben heute Abend. Und jeder, der eingeschrieben war, hat eine Nummer bekommen. Dann sind alle Masken einmarschiert in den Saal. Natürlich, das Publikum hat dann die Masken bestaunt und hat auch die Nummern gesehen, die immer hinten drauf waren. Und das Publikum konnte dann entscheiden, wer gewinnt, also die schönste Maske. Und der Favorit wurde auf einen Zettel geschrieben und die Zettel wurden eingesammelt. Und so wurde dann der Gewinner entschieden vom Publikum.
Es gab mehrere Preise. Wer waren die Gewinner?
Es gab einen dritten Platz, einen zweiten und einen ersten. Am dritten Platz gab es gleich zwei Gewinner, am zweiten auch zwei. Und der erste Platz hat Buziaj gemacht mit einem tollen Kostüm. Da haben sich 5-6 Leute verkleidet als Krankenschwester und als kranke Leute mit einer Trage. Und ja, war sehr kreativ, war sehr schön.
Und eine schöne Tombola gibt es auch noch.
Gibt es auch die traditionellen Krapfen?
Natürlich, die haben wir in Eigenregie gemacht. 400 Krapfen haben die Omas gebacken und die gibt es jetzt gleich dann.
Wie fühlt man sich einfach bei so einem Massenball, bei so einer Fasching?
Ja, ich finde es jedes Jahr toll, weil es ist sehr ausgelassen. Wir haben ein bisschen Programm, aber danach ist eigentlich frei. Dann kann jeder tanzen, kann jeder machen, was er will. Und ich finde die Stimmung immer ganz toll. Und natürlich die Kostüme.
Und es sind Jugendliche aus mehreren Ortschaften des Banats dabei. Ist es wichtig, dass man auch miteinander feiert?
Ja, natürlich. Es macht immer sehr viel Spaß, miteinander zu feiern, als immer unter sich zu bleiben. Also immer nur Buziaj, sage ich mal. Und das ist immer besser, weil dann macht man sich auch Freunde von verschiedenen Ortschaften. Ja, und es trägt auch zur Atmosphäre bei.
Die Mitglieder der Temescher deutschen Tanzgruppen boten anschließend auch die vom Banater Tanzlehrer Hansi Müller beigebrachten Choreografien der Gemeinschaftstänze dar. Hansi Müller selbst konnte diesmal aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Die von ihm betreuten Gruppen wünschten schnelle und beste Genesung.
Samstagabend fand man sich wie gewohnt zum traditionellen großen Faschingsball in Reschica im Restaurant Duschan und Sohn an der Lupaker Ausfahrstraße ein, um im großen Ballsaal mit Musik, Tanz und natürlich einer Maskerade zu feiern. Durch den Abend führte als souveräner zweisprachiger Kapitän der Vizevorsitzende des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen, Christian Kjönschel.
Wir sind hier bei dem großen Maskenball.
Ich glaube, dass auch in diesem Jahr es laut wird. Und laut bedeutet für eine Faschingsveranstaltung eben gut. Denn laut ist auch in diesem Fall der Ausdruck von guter Stimmung, von Tanz und guter Musik, an welcher die Teilnehmer sich entsprechend austoben und ausleben können. Ich würde mal schätzen, dass auch in diesem Jahr wir über 300 Teilnehmer an der Veranstaltung haben. Wieder mit schönen, zahlreichen, originellen Masken, sowohl bei Jung als auch bei der Erwachsenengeneration. Also auch von diesem Standpunkt aus blicke ich mit wirklich Genugtuung auf der heutigen Veranstaltung.
Die Tanz- und Unterhaltungsmusik wählte vom DJ-Pult Enzian Volkstanzgruppenmitglied Adi Konstantin. Doch zum Auftakt des Abends ging es zunächst ins volksmusikalische Repertoire. Die verschiedenen Enzian-Tanzgruppen führten zur Freude der Gäste einige Tänze vor. Marianne Floria leitet die Gruppen zusammen mit ihrem Mann Nello Floria seit vielen Jahren an.
Die Kleine haben Hiatamadel getanzt und Siebenschritt. Wir haben die einfache Form genommen. Das sind kleine Kinder, das sind Kindergarten und erste Vorbereitungsklasse. Und mit Hilfe von den anderen Kindern, was sind in große Gruppe. Die große Gruppe haben wir gemacht, einen Tanz, was haben wir im Sommer gelernt, bei Deutsch mit Spaß. Das heißt ländliche aus Deutsch Mokra und ein einfacher Triolet.
Als Gastgruppe dabei ist seit etlichen Jahren auch die Edelweiß-Tanzgruppe aus Detta. Die Jugendlichen präsentierten zum einen die Gruppenchoreo zu Veilchenblaue Augen, hatten dann aber auch noch einen schwungvollen Schautanz auf Lager, bevor man gemeinsam mit allen Tanzpaaren die Holzaktion aufführte. Gerhard Schumanzu führt nicht nur das Detar Ortsforum, sondern auch die Tanzgruppe an.
Oh, alles war super und ist noch nicht fertig. Es war sicher das Karneval, Maskenball. Weil so viele Masken waren, so schöne. Da waren auch die Tänze, unsere Tänze, war wunderbar.
Um 20.30 Uhr ging es dann mit dem Faschingsumzug los.
Und wen haben wir hier? Oh la la, Hänsel und Gretel. Wieder, wenn ich die Leute nicht kennen würde, hätte ich sie nicht erkannt. Entschuldigung.
Verkleidet hatte sich jung und alt oder wurde gar angekleidet, denn sogar ein 2 Monate junges kleines Baby gehörte als Strafgefangener nebst Vater dazu, die beide von einer herzigen Polizistin abgeführt wurden. Und sonst gab es viele traditionelle, aber auch ausgefallene Kostüme. Ärzte und Krankenschwestern, Schmetterlinge und Katzen, Indianer und Geishas, Könige und Prinzessinnen, Teufel, Engel, Nonne und Soldaten, Drachen, Hexen und Zauberer, Clowns sowie Filmfiguren wie Darth Vader oder Man in Black Agenten. Letztendlich wurden dann von über 100 Masken je 6 pro Altersgruppe ausgezeichnet. Und so wie es die Studioleiterin von Radio Reschica, Laura Scaverdea, als Jurymitglied und Ansagerin der Gewinner unterstrich, wurden jene ausgezeichnet, die durch Originalität und Interpretation herausstochen. Bei den Erwachsenen, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen und der böse Wolf, aber auch das Paar Jugend ohne Alter. Bei den Kindern stachen zudem ein Rubik-Würfel, ein Mona-Lisa-Bild und der moldawische Herrscher Stefan Cel Mare heraus. Nach der Preisverleihung wurde noch bis nach Mitternacht zu englischer, deutscher, rumänischer und aromunischer Unterhaltungsmusik beim Reschicar Faschingsfest gefeiert.
Lustig ging es auch beim diesjährigen Faschingsball des Deutschen Forums Arad und seiner Jugendorganisation Banatia zu. Dieser wurde ebenfalls am Samstagabend im neuen Festsaal beim Sitz des Forums in Neuarad ausgetragen. Zusammen kamen dabei die drei Banatia-Tanzgruppen aus dem Verwaltungskreis Arad, aus Neuarad, Hellburg und St. Anna, gemeinsam mit Forumsmitgliedern und Sympathisanten. Die gute Stimmung ließ dabei die rund 150 Teilnehmer bis nach Mitternacht feiern. Veranstalterin war die Geschäftsführerin des Deutschen Forums Arad, Adelheid Simon.
Fasching in Neuarad, in unserem neuen Festsaal sozusagen. Also dieses Jahr nicht irgendwo in einem Restaurant oder im Blockowat, sondern wirklich in Neuarad diesmal. Ich finde, es war schön, es war lustig. Die Leute haben sich hoffentlich wohlgefühlt. Es gab ein bunt gemischtes Programm aus natürlich erst einmal die schönste Maske, die prämiert wurde, dann verschiedene Spielchen für die Teilnehmer, aber auch ein buntes Programm vorgestellt von einer Jugendlichen der Jugendgruppe sozusagen.
Das war auch ein Maskenwettbewerb, haben Sie erwähnt. Welche Masken waren die Gewinner?
Es gab drei Masken, natürlich erster, zweiter, dritter Platz. Die erste Maske war ein Junge, der sich in eine Bauerntracht angezogen hat. Und die anderen zwei waren Kinder, Spider-Man und Zorro.
Wer war mit dabei?
Ich würde jetzt mal sagen, dass es eigentlich mehr oder weniger unsere Stammgäste sind, die immer auch bei anderen Veranstaltungen mitmachen. Das heißt, die Kinder aus der Kindergruppe, Jugend, die Eltern der Kinder. Aber natürlich waren auch Gäste, die einfach auf unseren Aufruf auf Facebook oder Instagram oder den sozialen Medien reagiert haben und sich einfach angemeldet haben. Und das freut uns insbesondere.
Wie war so die Stimmung?
Die Stimmung war okay, wie gesagt. Also wir haben ja versucht, auch uns verschiedene Sachen noch einzubringen, um die Stimmung zu heben, damit die Leute sich auch besser vielleicht kennenlernen können innerhalb dieser Spiele. Und ich glaube, die Stimmung war okay. Wenn man sieht, dass die Leute da einige noch auch jetzt noch hier sind, würde ich sagen, es war eine gute Stimmung gewesen.
Was gab es für die Teilnehmer außer guter Laune?
Traditionell die Krapfen. Und dann haben wir diesmal ein Retro-Menü gewählt, im Sinne, dass wir dieses Mal Sandwiches und Schmalzbrot für die Teilnehmer vorbereitet haben. Natürlich dazu die Bäckerkipfel, die nicht fehlen dürfen.
Und weil die typische Farbe der Neuarader Kerweitracht rosarot ist, wurde dieselbe Farbe auch für die Perücken der Narren ausgesucht. Die St. Annamer Gruppe begleitete DFDR-Stadtrat in St. Anna Claudius Höniges, der ebenfalls eine rosarote Perücke trug.
Es ist schön, ich sehe, die Kinder freuen sich. Ich sag mal so, Ende Oktober haben sie es satt. Februar können sie es kaum erwarten, dass es wieder beginnt. Und insbesondere Trachtenfest, insbesondere wenn ich auch mal so aussehe, das freut sie dann auch. Leider haben wir kein spezielles Kulturprogramm vorbereitet. Wir sind noch in Arbeit, in Renovierungsarbeiten, zum Teil im Sitz des St. Anna Forums. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, wir beginnen jetzt bereits die Vorbereitung für das Trachtenfest, das am 11. Mai stattfinden wird. Theoretisch sind es noch 3 Monate, praktisch ist es viel zu wenig Zeit. Am 11. Mai findet in St. Anna wieder, wie voriges Jahr, das Trachtenfest statt. Hoffentlich dieses Jahr ohne Regen. Und soweit bis jetzt die Diskussion auch mit anderen Gruppen aus Temeswar, aus Siebenbürgen und so weiter, kann ich sagen, dass das Trachtenfest in St. Anna dieses Jahr das größte Banat-Schwäbische Fest im Banat sein wird.
Gutes Gelingen.
Danke.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotemeswara.ro/ascolta.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Im Jahr 2023 startete die Landesselbstverwaltung der Ungarn-Deutschen unter dem Titel Wanderschlüssel eine landesweite Kampagne, um an das 300. Jubiläum der Ansiedlung der Deutschen in Ungarn zu erinnern. Der Schlüssel zum Tor zu 300 Jahren Vergangenheit reist auch jetzt noch durchs Land und kam im Februar auch in der Grundschule von Schomberg an. Unsere Kollegin Melita Hengel war beim Kulturprogramm an der Schule mit dabei und sprach mit Deutschlehrerin Timea Kerestes-Leutschuk.
Das Wanderschlüsselprojekt läuft ja jetzt schon seit mehr als einem Jahr. Jetzt ist der Schlüssel auch in Schomberg in der Schule angekommen und ein sehr vielfältiges Programm wurde zusammengestellt. Was konnten denn die Anwesenden erleben?
Also wer uns jetzt zugeschaut hat, ich glaube, da hat ein wunderschönes, komplettes Programm gesehen. Mit Kleinen, mit Großen auf der Bühne, in Tracht, ohne Tracht, Gedicht, Gesang. Ich glaube, mehr können wir nicht mehr bieten. Wir hatten sogar ein kleines Theaterstück Vortrag gehabt. Ich glaube, mehr geht nicht mehr. Und zweisprachig haben wir das gemacht und das war auch ganz bewusst. Wir leben ja in einem Dorf, wo nicht immer und alle Deutsch können und wir wollten, dass alle sich amüsieren. Und ich muss jetzt ein Geheimnis verraten. Gestern hat dieses Mädchen, das heute das Gedicht von Josef Michaelis rezitiert hat, das Gedicht erst zu Gesicht bekommen, weil wir nämlich das Glück haben, dass er hier in Schomberg wohnt. Und da wir uns entschieden haben, dass wir ein Gedicht von ihm in die Truhe legen, haben wir ihn angerufen. Und wir haben ihn gefragt, ob er uns von seinen Gedichten eins empfehlen könnte, was er gerne mit auf den Weg geben würde. Und er hat uns dieses Gedicht empfohlen. Und dann haben wir alles umgeschrieben und dieses Gedicht musste heute auch erklingen.
Und es ist wunderschön erklungen, muss man wirklich sagen. Es wurde sehr schön vorgetragen. Sehr viele Kinder haben mitgewirkt, sehr vieles wurde gezeigt. Wie hat man sich vorbereitet? Das ist eine immense Arbeit, denke ich mir.
Genau, aber zum Glück, sage ich mal, gab es dieses Theaterstück zum Beispiel im Programm. Im 7. Jahr beschäftigen die Kinder sich mit der Ansiedlung. Und da haben wir schon auf Deutsch dieses Theaterstück bearbeitet. Also da ging es ganz leicht. Und mit den Gedichten, glaube ich, da haben wir auch Glück gehabt. Franz Mihelis Buch lag uns da ganz nah. Und in seinem Buch haben wir diese beiden Gedichte gefunden. Sein Bruder lebt ja hier, er hat uns sein Gedicht dann empfohlen. Und das Lied am Ende, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich recherchiere immer sehr viel und auf einmal ist es mir auch entgegengekommen. Ich habe natürlich Schlüsselwörter eingegeben und auf einmal erklang dieses Lied und da habe ich gesagt, Besseres brauche ich, glaube ich, nicht. Und wo ich nach den geschichtlichen Hintergründen gesucht habe, da kam mir auch diese Präsentation entgegen. Also habe ich gedacht, ja, jetzt haben wir unser Programm. Das ist jetzt komplett.
Was zu einem Wanderschlüssel oder besser gesagt zur Truhe gehört, ist, dass man auch etwas mit reinlegen muss. Ein bisschen haben wir es angesprochen. Was wurde denn in Schomberg konkret reingelegt?
Also ich glaube, da war wieder die Zusammenarbeit enorm. Die Ideen, die daher kommen, die sind dann immer, glaube ich, die entscheidende oder der entscheidende Punkt überhaupt. Wir haben drei Gedichte von drei bekannten Schriftstellern aus dem Ort hineingelegt. Aber nicht so einfach nur reingelegt, sondern wir haben ein großes Bild, eine Montage von Schomberger Berühmtheiten, sage ich mal, Deutsches Haus und hier im Ort. Die schönen Sachen sind alle drauf und da haben wir die drei Gedichte eingerollt. Und ich glaube schon, dass die Idee auch für mich jetzt, sage ich mal, genial war.
Und welche drei Gedichte waren das?
Einmal von Josef Michaelis, das Gedicht, Heimatlos. Dann haben wir ein Gedicht von Maria Bauer hineingelegt. Sie lebte sehr lange hier im Ort und hat auch ein kleines Buch mit Gedichten gehabt, der Schwabenfleiß. Da haben wir gedacht, das Thema passt wiederum sehr gut zum Wanderschlüsselprojekt. Und da wir den Namen von Marton Kollas tragen, war es, glaube ich, eindeutig für uns, dass diese Übersetzung dieses deutschen Volksliedes mit reingehört.
Der Wanderschlüssel ist ja auf Reisen. Woher kam er nach Schomberg und wohin reist er weiter?
Die Truhe kam zu uns aus Eleck und wir tragen sie weiter nach Fünfkirchen.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
1908 veröffentlichte Pfarrer und Bischofsvikar Adolf Schulerus die erste Lieferung des siebenbürgisch-sächsischen Wörterbuchs im Straßburger Karl Trübner Verlag. Es war der Anlauf zur Erstellung des umfangreichsten Werkes der siebenbürgisch-sächsischen Sprachgeschichte. Niemand konnte 1908 ahnen, dass es nach einem Jahrhundert immer noch nicht abgeschlossen sein würde. Das siebenbürgisch-sächsische Wörterbuch ist das Werk mehrerer Generationen von Wissenschaftlern, Wortgutsammlern, Gutachtern, Chronisten, Dichtern und Schriftstellern sowie zahlreichen Gewährspersonen aus allen Teilen des siebenbürgisch-sächsischen Mundartgebietes. Die einzelnen Buchstaben wurden auf verschiedene Bearbeiter aufgeteilt. Der Pfarrer und Germanist Friedrich Hofstetter übernahm den Buchstaben F. Sein Enkel, der Mediascher Architekt Lutz Konrad, hat sich im Laufe der Zeit mit seiner eigenen Familiengeschichte befasst. Fündig wurde er vor allem im Zentralarchiv der Evangelischen Kirche AB in Rumänien, wie er unserer Kollegin Monika Strava von Radio Bukarest verriet.
Also es war so, dass ich ja damals berufstätig war, das sind jetzt 15 Jahre her, in Hermannstadt war und habe dann die Gelegenheit genutzt, dort, ob das Schicksal das so wollte. Man führt ja die Dinge meistens herbei und sagt nachher, das wäre das Schicksal gewesen. Und war öfter in dem Teutschhaus, da ist ja das landeskirchliche Archiv, und traf dann den damaligen noch lebenden Pfarrer Rehner, dessen Enkelsohn heute Vikar bei uns ist, der Herr Breisch. Dann haben wir uns darüber unterhalten und habe ich erzählt, ich hatte gerne diesen älteren Herrschaften, dass ich eigentlich aus einer Pfarrfamilie komme und dass sowohl mein Großvater wie ein Großonkel wie auch ein anderer Onkel, Schwager meiner Mutter, Pfarrer waren. Und dann kam man darauf, dass ich dann sagte, ja, wie ist das mit dem Archiv? Weil ich mich wunderte, dass es unter Familie weder von dem Onkel, vom Großonkel, das könnte mir vorstellen, dass es nicht möglich war, weil der ist 1944 aus der Bistritzer Gegend nach Deutschland geflüchtet. Ich nehme an, die haben nicht nur Abendmahlskelche oder Teppiche, sondern ihre eigenen Unterlagen auch mitgenommen. Die sind ja mit Fahrzeugen damals geflüchtet. Aber dann fand ich zum Glück vom Stadtpfarrer Gökler, der hier in Mediasch, ja, bei dem wir auch gewohnt haben, hier auch Pfarrer war, mehrere Ordner mit all seinen Predigten. Ich habe damals gesagt, also es wäre hochinteressant für einen Wissenschaftler, mal zu sehen, was hat bitte ein Pfarrer angefangen von 1925 bis 1962, da starb er nämlich, gepredigt. Auch weil ja Augen und Ohren, wie man sagte, in der Kirche saßen womöglich und mitgeschrieben haben in der kommunistischen Zeit. Aber das war für mich zu viel Arbeit. Und dann entdeckte ich zu meiner Überraschung Aufzeichnungen meines Großvaters, Friedrich Hofstetter, der sich mit dem Wörterbuch, dem sächsischen Wörterbuch, nämlich er hatte übernommen von seinem Freund und Amtsbruder, wie man früher sagte, also Kollegen, Pfarrer, Stadtpfarrer und Bischofsvikar Dr. Adolf Schulerus aus Hermannstadt, die Aufgabe, den Buchstaben F für das Wörterbuch zu schreiben. In dem Zusammenhang hat er handschriftliche Aufzeichnungen gemacht und die lagen in diesem Archiv. Da fing ich erstmal nichts mit an, weil er eine spezielle Stenografie genutzt hatte. Dann ging das mit mühevoll, bis ich dann eine Lösung dafür fand.
Hatten Sie früher aus Familiengeschichten nicht davon gewusst, dass er sich damit beschäftigt hat?
Doch, man hat immer wieder erzählt. Das Lustige war, dass man immer gesagt hat, warum hat er den Buchstaben F übernommen, weil er mit Vornamen Friedrich hieß. Aber das war natürlich ein Scherz. Wir wussten das, aber für mich war das sich ein großes Anliegen und tatsächlich habe ich in Deutschland dann die kompletten Bände des Wörterbuches gefunden. Es ist interessant, dass die heutige Generation mit den Büchereien und den Bibliotheken der Vorfahren in Deutschland nichts anfangen konnte, also der siebenbürgischen Vorfahren. Und man findet interessant durch alle möglichen eBay und sonst wo diese Bücher. Das wusste ich aber nicht, wie er gearbeitet hatte, das wussten wir nicht. Und siehe da, wir finden handschriftliche Aufzeichnungen, die heute noch im Archiv sind, bisher aber nie ein Interesse bei irgendjemandem gefunden haben. Allerdings ist dieses Archiv wird geleitet von einer Dame, die eine fantastische Arbeit macht. Das müssen wir mal vorstellen. Jeder, der eine Bibliothek zu Hause hat, also jedenfalls bei mir ist es so, dass ich mich da nicht auskenne, dass sie mit einem Griff direkt sagte, ah, Friedrich Hofstetter, kein Problem. Und dann von dem Dr. Gustav Gögler bekam ich 10 Ordner am Tisch, habe ich gesagt, ist sinnlos. Diese Aufzeichnungen, die hatte er in einem speziellen Stenogramm. Und nicht nur das, sondern du musst ja, wenn du einen Dialekt schreibst, gibt es zwar verschiedene Schreibweisen, weil es ja Vokale vor allem gibt, die man, nicht nur Vokale, auch Konsonanten, dann muss man die ja aufschreiben können. Und interessanterweise fand ich dann jemanden, der das entziffern konnte und sozusagen ins Hochdeutsche übertragen konnte.
Wie ging dann alles weiter?
Also zunächst einmal musste ich ja jemanden finden und das war auch wieder reiner Zufall. Ich hatte durch ein Familientreffen in Deutschland herausgefunden, dass es jemanden gibt, der noch in Hammerstadt lebt, und zwar ein Urenkel meines Großonkels, Hans Konrad, der Direktor vom Bruckenthal Gymnasium war, und die Isolde Huber hieß sie nach ihrem Vater, einem Landler, wie man unschwer am Namen erkennen kann. Die war irgendwie als Übersetzerin tätig und arbeitete bei der Frau Haldenwang, die ja mit der Volkswagen Stiftung diese Wörterbücher herausgibt. Und die war in der Lage, das zu entziffern und ins Hochdeutsche zu übersetzen quasi, was schon mal für mich als Laie eine Riesenleistung war. Und dann habe ich zunächst einmal eines Tages diese Übersetzungen in der Hand gehabt und habe das dann ergänzt mit einer Biografie. Dann fand ich noch einen Nachruf, denn der Großvater starb leider sehr früh, schon mit 46 Jahren, und habe dann das für die Familie zusammengestellt. Dann hatte ich mal den Versuch gemacht und habe dann mit Professor Filippi, mit dem ich regelmäßig in der Zeit auch Kontakt hatte und den ich bis heute sehr verehre und auch seine Schriften alle habe und immer wieder nachlese, gesprochen, und er sagte, das wäre kein Problem, aus Mitteln des Deutschen Forums könnte man diese Märchen herausgeben. Parallel dazu, weil ich wollte unbedingt, dass die in Handel kämen, diese Publikationen vom Forum sind ja nicht käuflich zu erwerben, habe ich dann noch Kontakt zu Klaus Stefani in Deutschland genommen, der ja hier in Rumänien schon sehr viele Märchen der Siebenbürger Sachsen und auch deutschsprachige Märchen aus Rumänien veröffentlicht hatte. Aber der hatte damals ganz andere Sorgen. Bis heute sind die Sachen nicht veröffentlicht. Es ist natürlich, ich würde mal sagen, wahrscheinlich nur für Wissenschaftler interessant. Interessant an der ganzen Sache ist die Tatsache, dass mein Großvater Friedrich Hofstetter für Fachleute unschwer zu erkennen, dass das kein siebenbürgisch sächsischer Name ist, sondern er ist der Sohn eines Einwanderers sozusagen aus Südtirol. Ich vermute, dass er große Schwierigkeiten gehabt hat, überhaupt diese Dialekte in Petersdorf oder wo immer da in der Gehimnösener Land herumgereist ist. Man muss das mal vorstellen, in den Jahren schon rein dieses Reisen war nicht einfach. In diesem Kirchenbezirk Bistritz hat er da Reisen unternommen und hat bei alten Frauen, die sich diese Märchen ohne Tonbandgerät logischerweise erzählen lassen, und hat sie dann handschriftlich aufgeschrieben. Die Geschichte um diese ganzen Märchen ist ja schon alleine interessant. Und dass ich drauf kam, war einfach, dass ich mal im Archiv mal gestöbert habe, beziehungsweise die Archivali natürlich. Und dass ich da noch jemanden gefunden habe, der das machen konnte und die nämlich ins Hochdeutsche zu übersetzen. Es gibt sonst von dem Großvater nichts, weil er hätte wahrscheinlich viel mehr wissenschaftlich gearbeitet. Leider verstarb in den gleichen Jahren auch Dr. Adolf Schulerus, von dem man später habe ich das erfahren, auch weil es ja diese Familie Schulerus ist ja sehr groß, ich weiß gar nicht, wie viele Pfarrer die er vorgebracht hat, aber sehr viele, der also wirklich überarbeitet gewesen ist, weil der war Bischofsvikar, Stadtpfarrer in Hermannstadt. Mein Großvater war dann zuletzt in der Funktion, hat er auch die Möglichkeit gehabt, als Stadtpfarrer vom Bistritz. Er ist ja, wie viele Pfarrer, immer hin und her in Siebenbürgen, mal war er in Petersdorf, dann war er wieder in Lechnitz, dann war er in Tartlau zwischendurch. Die Großmutter erzählte immer, dass sie Schwierigkeiten hatten in Tartlau, weil sie den Wurzelländer Dialekt kaum verstanden hätten. Umso mehr ist die Leistung, wenn man überlegt, dass bei dem Großvater zu Hause vermutlich Deutsch, wenn nicht gerade Tirolerisch, was den Dialekt überhaupt gibt, jedenfalls den österreichischen Dialekt gesprochen haben muss. Allerdings ist der Urgroßvater, war natürlich in eine siebenbürgisch-sächsische Familie hineingeheiratet, beziehungsweise er war als Schuster, meine Großmutter hat gesagt, er war kein Schuster, er war Stiefelmacher. Er hat da hineingeheiratet in eine sächsische Familie und er war katholisch. Interessanterweise ist ja mein Großvater evangelischer Stadtvater dann nachher geworden. Also er hatte mehrere Schwierigkeiten erstmal und er ist übrigens erst mit 3 Jahren evangelisch geworden, mein Großvater. Jetzt der andere war sowieso, mein Vater war erwachsen. Und es war klar, wenn du in einer sächsischen Gesellschaft im Bistritz auch nur Meister in einer Stiefelmacherzunft werden wolltest, dann musstest du vor allem evangelisch sein. Nicht nur, aber das auch. Das Interessante wieder, da werden einige sagen, wie kann denn einer überhaupt Forschungen in einem Dialekt machen, der nicht seine Muttersprache ist. Nun, es gibt genug Literatur über Siebenbürgen. Ich fange jetzt nicht an, ins Detail zu gehen, wo Leute, die keine Siebenbürger Sachsen waren, darüber geschrieben haben. Diese Distanz ist vielleicht sogar manchmal ganz gut. Man ist ja befangen. Und diese Leute waren bestimmt nicht befangen. Also wenn sie bei uns in unserer Bibliothek stöbern würden, dann würden sie einige tolle Bücher, historische und so finden von Leuten, die das interessiert hat. Genau wie zum Beispiel ein berühmter Rumänist, also ein Mensch, der sich mit der rumänischen Sprache beschäftigt hatte, Professor Weigand aus Leipzig, war er 1925, das weiß ich wieder aus familiären Gründen, ein Lehrstuhl für Rumänistik in Leipzig hatte. Auch ein Mensch, der eigentlich kein Rumäne war, oder der berühmte Rösler, Teoria Lui Rösler, der sich über die Geschichte der Rumänen ausgelassen hat, zum Ärger mancher rumänischen Historiker halt.
Sie haben die Märchen von Ihrem Großvater. Spielen Sie so mit dem Gedanken, sie zu publizieren?
Ja, das hatte ich damals vor und ich habe dann das, wie gesagt, aufgegeben. Ich weiß nicht, wie man, ich habe auch selber geschrieben, manche Leute sagen, warum veröffentlichst du das nicht? Ich weiß nicht, wie man das macht. Mir sagt ja jemand, ja, es gibt ja Literaturagenten. Klar, es gibt Leute, die wollen das dann wissen. Und bei dem Märchen ist es natürlich so, dass das Interesse nicht so groß ist, dass man irgendeinen Verlag da ansprechen, vor allem nicht die Großen. Aber nochmal, ich möchte, dass das in den Handel kommt und dass das nicht so nur die möglichst sächsische Devotionalien sein sollen. Mir reicht es eigentlich, dass ich weiß, dass das in einem Archiv ist, was sicher toll geführt wird und dass bestimmt irgendwelche Leute damit wissenschaftlich arbeiten könnten. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering. Ich habe vor einiger Zeit, eine Bekannte, mehr war es nicht, die war wohl mal hier und hat diese ganzen Bücher gesehen, nehme ich an. Und da rief sie mich an und sagte, ja, ihr Sohn hätte eine Abiturarbeit zu schreiben und hier wäre das ja wie eine wissenschaftliche Bibliothek. Und er hat sich dann tatsächlich die Bücher ausgeliehen. Also ich hoffe, dass das die Zukunft dieser Bücher sein wird, dass die öffentlich zugänglich sind. Und das kann man natürlich auch machen. Ich habe übrigens neulich von einem Medascher Freund von mir, der kam auf mich zu, ein Nachkomme von Otto Piringer, Fachleute wissen, wer das war, ein Lander, der zuletzt Stadtvater in Broos gewesen war und der auch schriftstellerisch tätig war. Und er sagte, ich habe jetzt das Archiv von meinem Großvater, was soll ich damit machen? Mein Vater, also sein Vater, hätte gesagt, besteht kein Interesse. Habe ich gedacht, um Gottes Willen. Und wir sind dann zur Gerrit Rudolf gefahren, nach Heimatstadt, ins Deutschhaus. Und die waren heilfroh. Das sollte jeder tun, der das hat und nicht gleich bei eBay die Sachen abgeben. Es könnte sein, wie gesagt, das Tollste, was ich in meiner Bibliothek hier habe, sind also diese Bände von dieser Zeitschrift von Meschendörfer, die Karpaten, die mit Sicherheit auch in irgendeinem Archiv sind, wahrscheinlich in Kronstadt. In Kronstadt hat ja ursprünglich der Herr Nussbecher und jetzt hat Schindelariu, glaube ich, auch eine tolle Arbeit auch geleistet als Archivar. Und soweit ich weiß, hat Nussbecher auch, nicht, ich weiß es sogar sicher, weil ich eigentlich auch seine Publikationen zum Teil hier habe. Auch wenn das Interesse sicher sehr gering ist, aber das sollte nicht verloren gehen. Es ist was Spezielles und nochmal zurück, veröffentlichen, ja oder nein. Ich möchte, dass das für die Nachwelt da ist und es könnte ja sein, dass in ein paar Jahren oder Jahrzehnten niemand mehr ist, der diese Handschriften überhaupt entziffern könnte. Und insofern ist diese Arbeit schon gemacht worden. Ich meine, ich hätte auch von mir fotokopierten Texte im Archiv dagelassen. Also kann man an diesen Dingen arbeiten und es wird ja eines Tages vielleicht jemand sein, der wissenschaftlich daran arbeiten möchte.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön.
Die deutsche Sendung von Radio Bukarest ist auch als das Deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
2024 jährt sich die Unterzeichnung der Charta von Venedig zum 60. Mal. Das Dokument wurde im Mai 1964 vom Internationalen Kongress der Architekten und Denkmalpfleger in Venedig beschlossen. Die Charta dient auch der Stiftung Kirchenburgen als Leitschnur für ihre denkmalpflegerischen Tätigkeiten. Ein Beitrag über dieses Dokument und die Anwendung entlang der Jahre wurde auf der Webseite der Stiftung Kirchenburgen veröffentlicht. Hören Sie ein Gespräch mit Stefan Bichler für die Stiftung Kirchenburgen. Was sieht genau die Charta von Venedig vor?
Die Charta von Venedig bietet uns seit 60 Jahren eine sehr, sehr brauchbare wissenschaftliche Leitschnur zum Umgang mit unseren Baudenkmälern. Also 1964 haben sich dort kluge Köpfe aus den Bereichen der Denkmalpflege und Architektur auf Vorgaben geeinigt, die bis zum heutigen Tag und darüber hinaus ganz essentiell in der Denkmalpflege sind, und das betrifft eben auch die Kirchenburgenlandschaft sehr stark, weswegen die Stiftung Kirchenburgen sich diese Charta eben selber auch zur Vorgabe erkoren hat.
Was für eine Bedeutung hatte das Dokument in den letzten 60 Jahren?
Man darf nicht vergessen, die Zeit in den 60er Jahren lag noch relativ nahe am Ende des Zweiten Weltkrieges. Viele Teile Europas befanden sich gerade erst im Wiederaufbau, sofern sie nicht noch in Schutt und Asche gelegen haben. Und in dieser Zeit war es also sehr essentiell, diese großen Vorhaben, die in der Denkmalpflege auf viele Menschen in Europa zugekommen sind, in einen Rahmen zu bringen. Und zum Beispiel ist eine sehr, sehr wichtige Vorgabe dieser Charta, dass bauliche Eingriffe in die Struktur des Gebäudes eigentlich nicht stattfinden sollten in der Denkmalpflege. Das heißt, man sollte sehr sparsam umgehen mit Rekonstruktionen von Dingen, die verschwunden sind. Wenn man das doch macht, dann muss man das sehr behutsam machen, weil eigentlich ist es fast ein bisschen so etwas wie Geschichtsfälschung, wenn ich Dinge, die verschwunden sind, mit neuen Materialien wieder aufbaue. Und diese Vorgabe, die sorgt natürlich immer wieder auch für Diskussionen, weil manche Leute sich zum Beispiel bei einem eingestürzten und beschädigten Gebäudeteil zuerst mal wünschen, dass man es wieder so errichtet, wie es vorher ausgesehen hat. Es geht manchmal mit historischen Materialien, manchmal geht es aber nicht, und dann ist eben Kreativität gefragt.
Inwieweit können diese strengen Maßstäbe heute eingehalten werden? Nämlich die Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten aus technischer Sicht haben sich in den letzten 60 Jahren verändert, entwickelt.
Ja, ist richtig. Es ist also technisch viel mehr möglich. Die Diskrepanz in dem Themenfeld sehe ich immer so wie den Unterschied zwischen Baumeister und Denkmalpfleger. Der Baumeister macht das, was technisch möglich ist, und der Denkmalpfleger erlaubt das, was wissenschaftlich noch vertretbar ist. Und ist es dann eben aufgrund auch unterschiedlicher Interessenslagen und auch aufgrund anderer Dinge, die sich in den vergangenen Jahren verändert haben, wie zum Beispiel Ansprüche an die Benutzerfreundlichkeit, auch an die Sicherheit eines bestimmten Gebäudes für eventuelle Besucher, und aus vielen anderen Gründen nicht immer leicht, einen Kompromiss zu finden. Aber genau das ist eben die Herausforderung, der sich auch Institutionen wie die Stiftung Kirchenburgen regelmäßig stellen. Natürlich ist eine Institution wie die Stiftung Kirchenburgen und viele andere auch denkmalpflegerisch aktive Institutionen nicht immer mit besonders viel Geld gesegnet, aber in der Denkmalpflege, wie die Charta von Venedig das vorsieht, geht es nicht immer um besonders hohe Geldbeträge. Es ist oft günstiger, etwas entsprechend den denkmalpflegerischen Vorgaben umzusetzen, als es mit besonders aufwendigen neuen Materialien nachzubauen. Das ist oft oder meistens eigentlich die teurere Variante. Stiftung Kirchenburgen zeigt, dass man so etwas machen kann, in der Vergangenheit, insbesondere beim Dächerprogramm, immer wieder ganz eindrucksvoll.
Sie schrieben im Artikel auf der Webseite der Stiftung Kirchenburgen auch über die Spannungsfelder im Bereich der Denkmalpflege. Was können Sie uns darüber sagen?
Wie ich eingangs schon versucht habe ein wenig darzulegen, ist es natürlich menschlich nachvollziehbar und verständlich, dass verschiedene Leute, zum Beispiel, nehmen wir ganz konkret einen ganz praktischen Fall, wenn in einem Dorf an einem Baudenkmal, wie zum Beispiel an einer Kirchenburg, es zu einem nachhaltigen Schaden kommt, gibt es natürlich den Wunsch, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Also es wäre immer allen lieber gewesen, dass wenn es nicht zu diesem Schaden gekommen wäre. Es ist aber denkmalpflegerisch nicht immer vertretbar und ist auch nicht immer notwendig, mit neuen Materialien Dinge in einen Zustand zu bringen, der vergleichbar ist oder der beinahe so aussieht, wie das vorher der Fall war. Deswegen ist es ja in der Denkmalpflege auch eine ganz wichtige Vorgabe, durch vorbeugende Maßnahmen immer rechtzeitig darauf zu schauen, sofern es möglich ist, dass es zu so nachhaltigen Schäden, die dann irreparabel sind, gar nicht erst kommt. Ein Dächerprogramm zum Beispiel versucht die Stiftung ja durch das Anlegen von Wartungswegen auf Dächern genau so etwas zu verhindern, dass man eben rechtzeitig ohne einen anderen Gebäudeteil in Gefahr zu bringen, in den Dachstuhl sich begeben kann, um zum Beispiel Dachziegel nachzustecken. Aber natürlich gibt es hier sehr viele Interessenslagen. Ne? Also es gibt, wie gesagt, die Vertreter der Kirchengemeinde, es gibt vielleicht Vertreter von Heimatortsgemeinschaften, es gibt das Bürgermeisteramt, es gibt die Politik und die Zivilgesellschaft, die dann sehr oft mit der Denkmalpflege Hand in Hand marschieren, aber eben nicht immer, weil manche sich oft auch andere Lösungen wünschen.
Sie haben über die Schäden erwähnt. Wie sieht das aus mit den von dauerhaften Schäden betroffenen Kirchenburgern in Siebenbürgen?
Es gab ja das Interessante an der Charta von Venedig, ist ja, wie ich auch in meinem Beitrag versucht habe, ein wenig rauszuarbeiten, gerade der Ort, an dem sie unterzeichnet wurde, weil der Campanile am Markusplatz ja wenige Jahrzehnte vor dieser Unterzeichnung eingestürzt ist. Ja, und entsprechend der Charta von Venedig hätte man ihn eigentlich nicht wieder so errichten sollen, wie es gemacht wurde. Und mit solchen Fällen sind wir, wie wir wissen, auch in Siebenbürgen konfrontiert, wo zum Beispiel in Rotbach ja vor einigen Jahren der Kirchturm eingestürzt ist. Und seither zerbrechen sich eben unterschiedliche Leute, die auch unterschiedliche Vorstellungen haben, den Kopf darüber, was man denn dort machen kann. Die Lösung, die bis jetzt getroffen wurde, einfach den Rest dieses Turmes mit einer Holzverschalung zu sichern, ist auf jeden Fall denkmalpflegerisch in Ordnung, weil sie kein nachhaltiger Eingriff ist. Ob sie eine dauerhafte Lösung ist, das werden die Diskussionen, die noch zu führen sind, der Zukunft zeigen. Aber besonders wichtig ist eben sind die vorbeugenden Maßnahmen, die die Stiftung Kirchenburgen gerade auch im Fächerprogramm macht. Wir haben zum Beispiel gerade im vergangenen Jahr in einer finanziell relativ kleine Intervention an der Kirchenburg von Maniosch gehabt mit der Stiftung Kirchenburgen, wo festgestellt wurde, durch das schon zuvor eingegangene Pflegeprogramm über diese Kirchenburg, dass einzelne Stützpfeiler der Mauer schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden durch die Einflüsse der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, durch Umweltschäden und durch Witterung auch, wo man dann einfach diese Stützpfeiler oben wieder ordentlich abgedeckt hat, natürlich mit historischen Materialien und entsprechend eben den denkmalpflegerischen Grundsätzen. Und dadurch können diese Stützpfeiler, zum Beispiel in Manisch, wieder ihren ursprünglichen Zweck erfüllen. Und man muss sich keine Sorgen machen, dass es vielleicht durch das Fehlen durch den Ausfall von mehreren Stützpfeilern zu nachhaltigeren Schäden kommt und dann vielleicht eine Mauer einstürzt und man dann auch in Manisch vor Problemen stehen würde, wie man sie jetzt zum Beispiel eben in Rotbach, in Radeln oder in Alzen auch hat. Ne? Also dort sind die Diskussionen dann immer viel tiefgreifender. Wenn man das verhindern kann, ist es umso besser.
Eine der direkten Folgen der Unterzeichnung der Charta von Venedig war 1965 die Gründung des ICOMOS. Diese Nichtregierungsorganisation berät die UNESCO im Hinblick auf das Weltkulturerbe. Mehrere siebenbürgische Kirchenburgen wurden 1993 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Was können Sie uns darüber sagen?
Ja, also eine ganz entscheidende Rolle dafür hat natürlich bei diesem International Council on Monuments and Sites der Dr. Christoph Machert gespielt, der selbst aus Siebenbürgen stammt und in seinem Fachbereich ja auch in Rumänien geprägt wurde. vor seiner Auswanderung nach Deutschland. Und er hat dann ja sehr tatkräftig dazu beigetragen, dass eben verschiedene Kirchenburgen, sowie auch die Grevenburg in Kelling und die Altstadt in Schäßburg ab der ersten Hälfte der 90er Jahre Teil dieser sehr würdigen Weltkulturerbeliste geworden sind. Und auch wenn das jetzt keine Geldquelle ist, um es mal ganz direkt zu sagen, ist es trotzdem eine sehr große Ehre, die uns durchaus hilft, in der Argumentation auf bestimmte denkmalpflegerische Vorgaben Rücksicht zu nehmen bei Eingriffen. Also man wird definitiv einen denkmalpflegerischen oder einen baulichen Eingriff in Tatlau oder in Birtelm aufgrund dieser UNESCO-Schutzes anders bewerten und auch anders diskutieren, immer als wenn es um eine andere Kirchenburg geht, die eben sich nicht auf dieser Liste befindet. Das ist eine der positiven Folgen dieser Aufnahme auf die Liste für die betreffenden Gebäude.
Und eine letzte Frage. Entstehen weitere siebenbürgische Kirchenburgen oder historische Gebäude auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO, die in der Zukunft aufgenommen werden sollen?
Ich sage so, man kann die positiven Folgen, die eine solche Aufnahme auf die UNESCO-Weltkulturerbeliste hat, ja vorwegnehmen. Man kann sich es selbst zum Ziel setzen, diese denkmalpflegerischen Grundsätze anzuwenden, auch wenn man nicht auf dieser tollen Liste steht. Das ist ja auch das, was die Stiftung Kirchenburgen im Grunde tut, indem sie den Vorgaben der Charta von Venedig immer folgt bei ihren Einsätzen und damit einen viel strengeren Maßstab anlegt, als die nationalen Denkmalpflegebestimmungen in aller Regel sind. Das heißt, man ist da einerseits immer auch rechtlich auf der sicheren Seite und andererseits erfüllt man einen Maßstab, von dem man ausgehen kann, dass er auch in Zukunft zutreffend sein wird und bei dem die Chance zumindest sehr hoch ist, dass man oder dass nachfolgende Generationen das in Zukunft einem nicht zum Vorwurf machen werden. Man hätte hier bei verschiedenen Interventionen übertrieben, denn wie gesagt, die Charta von Venedig gibt im Großen und Ganzen behutsame Interventionen vor. Und die sind auf jeden Fall geeignet, den Respekt vor der alten Substanz immer zu bewahren und damit trotzdem das Gebäude zu erhalten und zu sichern.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultra-Kurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwellen, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomures.ro. Das ist moroschwascherheyradio.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Das war die Februar-Ausgabe des Funkmagazins. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir melden uns erneut in einem Monat. Am Mikrofon war Gabi Mesi und die technische Leitung übernahm Kocho Tibor. Alles Gute und einen schönen Frühlingsanfang. Auf Wiederhören.
Wir sprechen Ihre Sprache.